Herzlich willkommen zum Podcast Integrationshelden im Rampenlicht. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die mit ihrer Geschichte, ihrem Engagement und ihrem Erfolg zeigen, wie Integration gelingen kann. Ich bin die Anne.
Und ich bin die Stina.
Von Aktiv.EV. Und heute freuen wir uns besonders, den Beauftragten der Landesregierung Rheinland-Pfalz für Migration und Integration bei uns begrüßen zu dürfen. Miguel Vicente. Herzlich willkommen, lieber Miguel. Es ist uns eine große Ehre, dich hier bei uns in Bad Kreuznach begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Du hast gehört, in unserem Podcast erzählen wir über die Menschen, die hier nach Deutschland kamen und ihren Weg gefunden haben, die erfolgreich integriert sind. Und du vertrittst eigentlich uns, die Menschen mit Migrationshintergrund, bei der Regierung. Ja, habe ich richtig?
Ja, bin nicht Interessenvertreter der Migranten. Das darf, kann man so nicht sagen. Also das ist eher die AGAP oder ihr.
Genau, genau.
Bin schon auch jemand, der einfach Migrationspolitik mitgestaltet. Aber ich bin kein Interessenvertreter im engeren
Sinne.
Nur damit man, natürlich mache ich das auch in gewisser Weise, aber es ist nicht mein Hauptschwerpunkt. Ich muss mich um bestimmte Themen kümmern, die mit Migration zu tun haben.
Miguel, du bist in jungen Jahren mit deinen Eltern aus Spanien nach Deutschland gekommen. Wenn du an diese erste Zeit zurückdenkst, welches Bild oder welche Erfahrung ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Ja, im Gedächtnis geblieben ist mir gleich der erste Tag der Ankunft hier in Deutschland. Ich bin in Spanien geboren. Meine Eltern kamen in den 60er Jahren schon nach Deutschland, nach Mainz. Und wir sind vier Kinder, zogen nach 1970. Ich war damals 5 Jahre alt. Und meine Eltern wollten mir die Reise nach Deutschland, so ist meine Interpretation, etwas schmackhaft machen, indem sie erzählt haben, in Deutschland gibt es Schnee. Was ich ja nicht kannte in Spanien. Also kam ich mit dieser Hoffnung, ja, hier an einem Land anzukommen, wo es Schnee gibt, das ich nicht kannte, aber von dem ich gehört habe, dass es so wunderbar ist. Wir kamen mitten in der Nacht an, das weiß ich noch, nach einer langen Autoreise und es lag kein Schnee. Es war Januar, es lag kein Schnee. Das war natürlich eine große Enttäuschung für das Kind, das diese Erwartung hatte. So gingen wir schlafen. Am nächsten Tag wachten wir alle auf. Ich schaute aus dem Fenster und es war alles vollgeschneit.
Okay.
Also das war meine erste Erfahrung in Deutschland. Eine Enttäuschung, aber gleichzeitig ein Glücksgefühl. Und das ist, glaube ich, etwas, was mein ganzes Leben hier begleitet hat. Immer so eine Mischung von hier enttäuscht zu sein, vielleicht meine Erwartungen nicht erfüllt zu sehen, aber auch gleichzeitig immer wieder wunderbare Erfahrungen in diesem Land zu machen.
Das bedeutet, jetzt liebst du Schnee. Auf jeden Fall, oder?
Ich liebe immer noch Schnee, ja, immer noch. Könnte ruhig ein bisschen mehr schneien hier
das,
bei uns.
Das stimmt, ja. Du kamst als Kind und hast hier in Mainz auch deine Jugend verbracht, ja?
Ja.
Was hat dich in deiner Jugend in Mainz am meisten geprägt und wie hat dieser Hintergrund deinen Weg in die heutige Rolle als Beauftragter der Landesregierung beeinflusst?
Ja, ist nicht so eine einfache Frage. Meine Biografie ist vielleicht eine sehr typische Biografie für diese sogenannte zweite Generation der Gastarbeiter. Also die als Kind in jungen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Kaum jemand wurde hier geboren, weil wir waren schon alle auf der Welt, sozusagen. Und meine Erfahrung, wie gesagt, stellvertretend, man wurde eingeschult. Man konnte die Sprache noch nicht, man musste erstmal die Sprache lernen, sich besonders in der Schule anstrengen, um dann erfolgreich zu sein. Meine Familie konnte mich nicht wirklich unterstützen, weil sie selbst die Schulstruktur nicht kannte. Und aber für meine Eltern war es immer wichtig, dass ich in der Schule erfolgreich bin, ich und meine Geschwister. Das war eine klare Haltung, aber helfen konnten sie uns nicht. Und so ging das eigentlich dieser gesamten Generation, ob sie aus Spanien kamen, aus der Türkei oder Griechenland. Wir haben da sehr, sehr ähnliche Erfahrungen. Bei mir war das dann auch so, dass ich auch in die Hauptschule kam, weil man mir nicht zugetraut hat, das Gymnasium zu schaffen. Ich wäre gerne ins Gymnasium gegangen. Meine Noten hätten es auch hergegeben. Aber ich musste in die Hauptschule und musste dann den Umweg machen über den zweiten Bildungsweg, um dann Fachabitur zu machen, dann später studieren zu können. Diese Erfahrung prägt insofern, dass man lernt, man ist schon sehr auf sich selbst angewiesen. Man muss schon auch schauen, wer kann einem wirklich helfen, um weiterzukommen, weil man kann nicht alles erreichen selbst. Und ich hatte in meinem Leben das Glück, schon immer wieder Menschen zu finden, die an mich geglaubt haben und mir, wie ich sage, Türen geöffnet haben. Türen zum Beispiel, mich politisch zu engagieren, weil du gefragt hast, wie kam ich dann später zu diesem Job. Ich habe in sehr jungen Jahren mit 15, noch früher, mich sehr engagiert in der spanischen Mission in Mainz. Damals gab es dort einen sehr engagierten Pfarrer, sehr, sehr engagiert, hat die Jugendarbeit sehr geprägt. Und er hat mir dieses Selbstbewusstsein gegeben. Da habe ich mir gesagt, Miguel, du kannst das. Geh da hin und dann sprichst du den Leuten und dann moderierst du. Und das war die erste Person, die mir was zugetraut hat. Mhm. Und später kamen andere dazu im Laufe des Lebens. Aber dieses, dass man Menschen braucht, die einen begleiten, ist wichtig auch für meinen Werdegang. Und ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht diese Menschen gehabt hätte, die an mich geglaubt haben und mich auch gefördert haben und unterstützt haben. Ja.
Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, und wenn wir jetzt sprechen über deinen Beruf, wie sieht dein Alltag heute aus? Wie sind deine Tätigkeiten oder dein typischer Tag?
Genau, wir haben uns gefragt, was macht ein Beauftragter für Migration und Integration der Landesregierung? Wie läuft so ein Alltag? Was sind deine Aufgaben?
Ja. Der Name sagt das nicht von selbst, was ich für einen Alltag habe. Deswegen muss man das manchmal erklären. Ich habe einen sehr abwechslungsreichen Alltag. Ich bin zum einen natürlich Teil eines Ministeriums, Teil einer Landesregierung. Wir beschäftigen uns dort mit wichtigen Themen, die mit Migration zu tun haben. Ja, also wie sieht unsere Strukturen der Sprachförderung aus? Wie läuft es in den Schulen? Wie ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt? Und. Und ich bin im Grunde immer in diesen Themenbereichen unterwegs, in unterschiedlichen Rollen mit unterschiedlichen Personen. Das ist der eine Bereich. Wir kennen uns ja auch, weil ich auch immer wieder hier in der Region bin, zu allen möglichen Anlässen, auch zur Einladung des Beirates zum Beispiel, worüber ich mich immer sehr freue. Und der zweite Bereich ist der geprägt ist von Einzelschicksalen, also Menschen, die sich an mich oder an mein Büro wenden und die Hilfe brauchen, weil sie Rassismuserfahrungen in einer Behörde gemacht haben oder weil ihr Aufenthalt ausläuft und sie nicht wissen, wie und ob sie weiter hier bleiben können. Ich bin Mitglied in der Härtefallkommission. Dort bekommen wir sehr, sehr viele Anfragen bei Menschen, die kein Aufenthaltsrecht mehr hier haben, aber hoffen, dass aus humanitären Gründen sie doch einen bekommen können über die Härtefallkommission. Also das macht inzwischen fast 50% meiner Arbeit aus und meines Büros, dass Aufnehmen von Anfragen und von Eingaben, wie wir sagen, von Personen, die einfach Schwierigkeiten haben und sich an den Beauftragten wenden. Und wir versuchen natürlich immer zu helfen. Manchmal gelingt es nicht. Aber wir haben, wie soll ich sagen, wir haben schon ein gewisses Vertrauen im Land, in der Bevölkerung. Und ich merke, dass manche Menschen sich gerade an uns wenden, weil sie wissen, wir sind zwar auch ein Stück einer Behörde, eines Ministeriums, aber sie wissen, bei einem Beauftragten haben sie natürlich mehr. Ja, sie sind geschützt. Der Preis dafür, es kommen halt sehr viele. So, das wäre so eine Kurzform, die Beschreibung, was ich tue als Beauftragter. Sehr vielseitig, das mag ich und das liebe ich an meinem Job. Ich komme rum im Land. Es gibt keine Ecke in Rheinland-Pfalz, die ich inzwischen nicht kenne. Und das finde ich einfach sehr bereichernd, Menschen kennenzulernen, die sich engagieren, dort, wo sie leben, einfach, ja, auch ein Stück das, was wir Heimat nennen, auch pflegen, ja, so wie euer Projekt hier. Da gibt es so viele wunderbare Sachen in diesem Land. Und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die diese Chance hat, das kennenzulernen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Toll, toll.
Ja, die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist oft sehr schwer. Und das sieht man auch in unserem Kreis. Welche Punkte sind dir hier besonders wichtig, damit Vielfalt in den Institutionen zum Alltag wird?
Ich würde schon sagen, dass es zu einem meiner Schwerpunktthemen gehört, schon seit vielen Jahren. Also eine Gesellschaft muss in ihren Institutionen immer so aufgestellt sein, dass alle Menschen dieser Gesellschaft Zugang haben, dass es keine Barrieren gibt. Das verstehen wir ja unter interkultureller Öffnung. Und da gibt es noch viele Baustellen, muss man klar sagen. Es gibt Behörden, ob das kommunale oder Landesbehörden sind. Aber ich würde auch andere Einrichtungen dazu zählen, wie zum Beispiel die Schulen oder die Polizei. Dort gibt es noch Barrieren. Aber ich stelle fest, wenn ich jetzt zurückblicke, ich mache diesen Job ja schon seit 15 Jahren, wenn ich zurückblicke, hat sich unglaublich viel getan in Rheinland-Pfalz. Heute muss man niemand erklären in Rheinland-Pfalz, was interkulturelle Öffnung bedeutet. Und man muss auch niemand davon überzeugen, dass es wichtig ist. Das ist schon ein Fortschritt zu früheren Zeiten. Vielleicht tut man sich hier und da noch schwer. Also wir wissen, dass Menschen in Behörden, und ich würde keine hervorheben, also nicht eine Ausländerbehörde oder ein Jugendamt oder wie auch immer, wirklich nicht. Ich glaube, das geht querbeet durch alle Behördenformen, dass Menschen dort ja auch sowas wie Rassismus erleben. Wir kennen das aus Studien, wir haben gerade jüngst eine, es wurde veröffentlicht, und das muss man schon sehr ernst nehmen. Und das heißt, wir sind noch nicht am Ende, sondern es ist immer wieder ein Prozess, dass unsere Gesellschaft sich in ihren Institutionen, in ihren Strukturen immer wieder anpassen muss, auch immer wieder in Frage stellen muss, sind wir eigentlich barrierefrei, sind wir offen für alle? Und wenn das nicht der Fall ist, dass man sich weiterentwickelt. Dafür gibt es viele Konzepte und Werkzeuge, darüber brauchen wir jetzt nicht zu reden, aber es ist ein wichtiger Teil meiner Politik. Ja.
Ja, das finde ich sehr gut. Es ändert sich tatsächlich etwas, aber nach meinem Empfinden ist viel zu langsam.
Ja.
Und das ist gut so, dass das auch natürlich auf der Landesebene, dass du dich darum kümmerst, dass das ein bisschen mehr
passiert, ja. Ich glaube, das wird auch in der Zukunft wird das auch weiterhin ein wichtiges Thema sein. Mhm. Ja. Wir haben gerade, um es auch nochmal konkret zu beschreiben, wir haben vor einem halben Jahr mit den kommunalen Spitzenverbänden als Land eine Vereinbarung getroffen, wo wir zukünftig viel stärker miteinander kooperieren wollen in integrationspolitischen Fragen. Und wir haben das auch mit einem Förderprogramm unterlegt. Das heißt, die Kommunen kriegen Geld dafür vom Land, damit sie auch Personal, Fachpersonal einstellen können. Ich erhoffe mir von dieser zukünftigen Kooperation, dass wir zum Beispiel diese Themen, die eigentlich alle betreffen, nochmal konzeptionell, strategisch nochmal schärfen können, nochmal stärker voranbringen können. Deswegen war es mir persönlich auch sehr wichtig, dass wir diese Kooperation mit den Kommunen hinbekommen. Also an dem Beispiel sieht man, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir auch mit konkreter Politik, mit konkreten Projekten, konkreten Maßnahmen das versuchen voranzubringen.
Du hast auch gesprochen, dass die Partizipation, also die Teilhabe, sehr, sehr wichtig ist. Du begleitest diese Themen seit 2011. Wo stehen wir in Rheinland-Pfalz heute bei dem Thema politische Partizipation wirklich? Was denkst du, sind wir schon bei echter Mitbestimmung angekommen? Also ich weiß, dass die Beiräte Agard ist auch eine deiner Kinder sozusagen, ja, wo du am Ursprung warst. Ich muss aber auch sagen, wenn man bei Wahlbeteiligung...
Also bleib mir ruhig bei dem Fall der Migrations- und Integrationsbeiräte, die in Rheinland-Pfalz ja eine lange Tradition haben. Seit 1994 stehen sie im Gesetz, also es ist eine verpflichtende Einrichtung. Dafür habe ich mich damals auch eingesetzt, dass wir das haben. Und die Wahlbeteiligung war immer auf den ersten Blick gering. Natürlich sind 9%, hört sich sehr gering an, oder andere Kommunen haben ja noch geringere Wahlbeteiligung, 4, 5, 6%. Aber dafür gibt es ja Erklärungen. Ja, diese Wahl ist keine Kommunalwahl oder wie wir jetzt haben, eine Landtagswahl, wo einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit von den Medien, auf den Straßen, von den Parteien, jeder spricht darüber. Das sind andere Wahlen, wie zum Beispiel eben die Beiratswahlen, die haben diese Aufmerksamkeit nicht. Und das machen ja dann oft kleine Organisationen, kleine Vereine, kleine Listen, die nicht so große Ressourcen hinter sich haben, um da groß auch in die Werbung zu gehen. Also es ist eher ein strukturelles Problem, was wir haben, was eben dazu führt, dass die Wahlbeteiligung nicht besonders hoch ist auf den ersten Blick. Deswegen würde ich das nicht überbewerten, das Thema der Wahlbeteiligung. Das ist in anderen Bundesländern genauso. insofern ist das, gibt es dafür, wie gesagt, eine Erklärung. Aber es ist wichtig, dass es diese Einrichtungen gibt. Ja, wir haben in Rheinland-Pfalz über 80 inzwischen. Es gibt kaum eine Ecke im Land Rheinland-Pfalz, wo wir keinen Beirat haben, der politisches Engagement anbietet. Man muss es nicht machen, aber es bietet alle, die Politik machen wollen und Migrationshintergrund haben, sich dort zu engagieren. Und sie sind auch ein Ort, an dem ja politische Fragen diskutiert werden, die mit Vielfalt, interkulturelle Öffnung zum Beispiel, zu tun haben und können Motoren sein in ihrer jeweiligen Kommune. Deswegen sind die Beiräte äußerst wichtig aus meiner Sicht. Aber es ist natürlich nicht alles. Wir brauchen politische Partizipation in den Parteien. Ja, die Parteien sind der wichtigste Ort für, im Grunde für die ganze demokratische Struktur, weil man sitzt in den Parlamenten, man dort regelt man die Dinge, man macht Gesetze im Landtag, man bildet die Ministerien, man bildet die Oberbürgermeister und Landräte. Also die Parteien sind sozusagen der Keim, aus dem vieles dann herauswächst. Und wer was verändern will, muss dort rein. Das ist meine vollkommene Überzeugung. Ich bin seit über 25 Jahren Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei, kann man einfach jetzt so sagen. Und das war damals ein wichtiger Schritt, weil es ist wichtig, dass die Parteien auch im Sinne der interkulturellen Öffnung geprägt sind. Auch sie müssen sich öffnen. Und auch das stelle ich fest, dass viele Parteien das tun. Ja. Ob es ihnen dann wirklich gelingt, ist eine andere Frage. Aber das Bewusstsein, wir müssen vielfältig sein, wir müssen sozusagen ein Querschnitt, eine Repräsentanz sein der vielfältigen Bevölkerung, ist schon sehr verankert im Bewusstsein der Parteien. Aber da muss mehr passieren. Also im Mainzer Landtag sitzen in dieser Legislaturperiode zwei Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist einfach zu wenig. Wenn wir uns aber die Kreistage anschauen, auch die Ortsbeiräte und ähnliches, da merken wir, da ändert sich sehr, sehr viel. Ja, wir haben in Mainz zum Beispiel einen türkischstämmigen Ortsvorsteher. Ja, das ist auch wenig, aber man merkt, es verändert sich und das ist möglich. Und diesen Weg müssen wir weitergehen. Das muss aber von unten irgendwie kommen und man muss von oben öffnen. Beides ist wichtig. Von unten kommen und von oben öffnen. Nur so funktioniert das. Aber wir haben ja auch andere Hürden. Wir haben die Hürde der Staatsangehörigkeit. Ja, wenn man keine deutsche Staatsangehörigkeit hat, kann man den Landtag zum Beispiel jetzt nicht wählen. Und das ist immer noch ein großer Teil der Bevölkerung. Deswegen war es wichtig, dass wir vor 1,5 Jahren, da bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die Bundesregierung, die damalige, also die Ampel, das Staatsangehörigkeitsrecht verändert hat. Und zwar in einer Form, die Deutschland zu einer der modernsten Ländern machen in Bezug auf das Staatsangehörigkeitsgesetz. Deutschland war immer Schlusslicht. Ja, wir hatten immer Hürden bei der Einbürgerung. Jetzt haben wir uns so weit entwickelt, wie es einem Anwanderungsland gemäß ist. Ja, wir haben vor allem jetzt die Möglichkeit, dass bei der Einbürgerung man seine frühere Staatsangehörigkeit nicht abgeben muss. Das war die große Hürde, die dazu geführt hat, dass wir sehr schlechte Einbürgerungszahlen in Deutschland hatten. Das ist endlich geändert worden. Dafür kämpfe ich seit 20 Jahren oder noch länger. Und wir haben es endlich geschafft. Und deswegen ist es wichtig, weil durch die deutsche Staatsangehörigkeit bekomme ich Wahlrecht und kann politisch stärker partizipieren. Also auch das ist wichtig, wenn wir über politische Partizipation sprechen. Was ich mir jetzt wünschen würde, um das abzuschließen, wäre, dass es uns gelingt, bei den Kommunalwahlen das Wahlrecht auf alle zu erweitern. Im Moment muss man entweder Deutscher sein oder EU-Staatsangehöriger. Alle anderen Drittstaatsangehörigen haben das Wahlrecht nicht. Und das finde ich nicht gut. Mhm. Also gerade in der Kommune wäre es wichtig, dass alle Menschen, die dort leben, die Möglichkeit haben, wir reden ja von einer Demokratie, an dieser Demokratie zu partizipieren. Da wünsche ich mir, dass wir in Deutschland irgendwann mal den Mut haben, das zu verändern. Dafür braucht man aber entsprechende Mehrheiten im Bundestag, weil das Grundgesetz muss geändert werden. Und da gibt es leider immer noch Parteien, dazu gehört auch die CDU, die das nicht wollen. Aber man braucht die CDU. Und ich würde der CDU wirklich anraten, dass man gemeinsam mit den anderen Parteien, ohne die eine bestimmte Partei, die brauchen wir nicht, aber dass wir in einem Kraftakt der demokratischen Parteien den Mut haben, das Grundgesetz in diese Richtung zu verändern. Das wäre in Zeiten, wo die Demokratie so stark unter Druck steht, wäre das ein wahnsinnig wichtiges Zeichen zu sagen, wir stärken unsere Demokratie, indem wir die Menschen noch hinzunehmen, die bisher ausgeschlossen waren.
Das hast du sehr gut erklärt und erzählt. Und tatsächlich haben wir auch bemerkt, wir haben als Beirat, also hier bei uns im Landkreis Bad Kreuznach, der Beirat hat eingeladen, die Landtagskandidaten zu so einem Podiumsgespräch. Und am Anfang haben wir gedacht, Migrationsfragen, da kommen nur zwei Parteien wahrscheinlich. Wir waren überrascht, dass alle Parteien aus zwei Wahlkreisen ihre Kandidaten dann geschickt haben. Wirklich alle, die aufgestellt haben. Ja, also es zeigt schon die Veränderung, dass auch in den Parteien schon ohne Menschen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationsfragen nicht mehr weitergeht.
Genau.
Ja, ich persönlich denke, das ist so ein Geben und Nehmen. Ja, wenn ich da was darf, dann interessiere ich mich auch natürlich dafür. Und wenn ich sowieso nicht darf, warum soll ich dann die Nachrichten schauen oder Zeitung lesen? Ja.
Also das zeigen ja auch Untersuchungen. Ja, Menschen, die eingebürgert sind, engagieren sich mehr ehrenamtlich.
Ja.
Sie interessieren sich mehr für politische Fragen. Sie gehen auch mehr wählen.
Ja.
Also die Staatsangehörigkeit ist auch ein Motor, dass Menschen Demokratie befördern. Und nochmal, wie ich es vorhin sagte, gerade in diesen Zeiten müssen wir alles tun, was Demokratie befördert, weil Demokratie steht ziemlich unter Druck. Und wir sollten sie stärken, als sie zu schwächen.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über Positive gesprochen. Ich habe trotzdem eine negative Frage, die stelle ich jetzt, weil das interessiert uns so. Wie ist das bei dir persönlich? Also du hast jetzt sehr viel erzählt über deinen Berufsweg und auch, dass du in Jugend stark unterstützt wurdest, auch in deinen Entscheidungen auf deinem Lebensweg. Hast du in deinem Leben schon, hast du schon negative Erlebnisse gehabt?
Ja, habe ich auch. Also verbunden mit meinem Beruf, mit meiner Rolle als Beauftragter natürlich immer wieder. Nie sehr extrem. Also so, dass ich mich wirklich bedroht gefühlt habe, aber ich bekomme natürlich entsprechende Kommentare in den sozialen Medien oder auch irgendwelche komischen Mails oder andere Kommentare, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber nie extrem, das muss ich schon dazu sagen. Persönliche Diskriminierung habe ich auch erlebt. Es ist aber oftmals schwer zu identifizieren. Also Menschen, die Migrationsgeschichte haben, kennen das. Manchmal ist diese Diskriminierung sehr subtil. Ja. Sehr, sieht man nicht auf den ersten Blick, aber man spürt das als Betroffener, ja. Also wenn man zum Beispiel, weil du jetzt mit Miguel ansprichst, dass man zum Beispiel mit dem Vornamen angesprochen wird und nicht mit dem Nachnamen, auch wenn man da kein Vertrauen da ist. Oder schon zur Verhaltensweise macht, die einem spüren lässt, ich bin jetzt doch nicht Teil dieses Kreises. Ich formuliere das jetzt sehr, sehr vorsichtig. Das sind sehr subtile Formen von, du gehörst nicht dazu, du bist auch vielleicht nicht unbedingt gleichwertig. Ich glaube, diese Erfahrung machen sehr, sehr viele Zugewanderte. Ich habe allerdings das Glück, ich bin Spanier. Ja, und Spanier, Italiener, Griechen oder andere haben halt, die haben so einen Bonus in Deutschland. Ja, wir sind sozusagen die Guten, ja. Wenn man aber einen türkischen Namen hat oder einen russischen oder einen arabischen, dann sieht das schon wieder anders aus. Also es gibt auch da unterschiedliche Formen von Ausgrenzung, auch von Rassismus. Das muss man dazu sagen. Und ja, ich habe es auch gespürt. Ich habe als Spanischer, also mit spanischen Wurzeln, habe ich schon einen gewissen Bonus, was aber auch nur zeigt, wie selektiv wir wahrnehmen und wie selektiv wir Menschen hinzunehmen oder Menschen ausgrenzen. Ja.
Ja. Jetzt müssen wir umsteigen auf eine positive Note. Ja, sehr interessant, die Erfahrungen auch mit dem Bonus, aber trotzdem hast du das auch gespürt, also bist du auch ein Mensch. Wie bist du damit umgegangen, mit solchen Anfeindungen oder diesen negativen Kommentaren? Hast du da irgendwelchen Tipp für unsere Zuhörer, die das öfters erleben vielleicht?
Ja, ich glaube, jeder hat so seine eigene Strategie. Ich versuche mich so zu schützen, dass ich das nicht ernst nehme. Also ich versuche es auch nicht persönlich zu nehmen, sondern abstrahiere das und weise das von mir. Aber es lässt sich sehr einfach sagen. In der Realität, wir sind alle anfällig. Ja, wir sind auch, man kann uns verletzen mit bestimmten Dingen. Und davon ist niemand wirklich befreit. Aber so einen gewissen Schutzmechanismus ist nie schlecht. Ja, damit man nicht auch noch negative Auswirkungen hat von etwas, was eh schon negativ genug ist, nämlich diskriminiert zu werden oder ausgegrenzt zu werden. Meine Strategie war auch oft, zumindest früher, ich glaube, das hat sich mit im Laufe der Zeit geändert, immer ein Stück besser zu sein als die anderen. Also ob das in der Schule war, im Studium, auch in der Politik, um das zu kompensieren. Also wenn wir nicht gleichwertig sind, versuch mal mit mehr Leistung, mit mehr besseren Ergebnissen oder wie auch immer, über die anderen zu stehen, damit man dann vielleicht doch stärker wahrgenommen wird und nicht diese Ausgrenzung erfüllt. Auch das höre ich oft von vielen anderen, die Migrationsgeschichte haben. Ist aber wiederum ein Zeichen von, wir leben eben nicht in einer Gesellschaft der Gleichen oder Untergleichen, sondern es gibt doch hier diese Hierarchie. Es gibt also, um deine Frage nochmal zu beantworten, es gibt keine Strategie. Ich glaube, jeder muss seine eigene wählen, die zu ihm passt. Meine war die, also besser zu sein und nicht alles persönlich zu nehmen.
Die finde ich gerade super. Das kann auch als eine Motivation dienen. Ja, in dem Sinne, ich zeige dir, ja, wer es hier wäre. Also ich finde es gerade, deine Strategie super, auch motivierend.
Ja, schauen wir in die Zukunft. Ne?
genau. Schauen wir in die Zukunft. Welche konkrete Veränderung wünschst du dir für die nächsten Jahre am meisten? Nicht nur in der politischen Partizipation, das hast du schon sehr gut erläutert, was du dir wünschst, sondern allgemein.
So in die Zukunft geschaut. Wir haben ja sehr viel beschrieben, woher kommen wir, wie haben wir uns entwickelt. Wir haben uns positiv entwickelt, vieles stimmt aber noch nicht, da müssen wir dranbleiben. Die Frage ist, was erwartet uns in der Zukunft? Ja, das ist schon gerade in der Migrationspolitik schon eine Frage, über die wir uns Gedanken machen sollten, weil einfach sehr viel in Bewegung ist. Ja. Und ich würde es mal so beschreiben. Ich würde mir drei Dinge wünschen. Erstens mehr Sachlichkeit. Zweitens mehr Gelassenheit. Und drittens mehr Leidenschaft. Was meine ich damit? Sachlichkeit meine ich damit, dass wir leider erleben, dass die Integrations- und Migrationsdebatte immer sehr, nicht nur emotional ist, sondern auch sehr unsachlich. Dass viele Themen hochgekocht werden in einer Form, wo ich der Meinung bin, die Verhältnisse stimmen da nicht mehr. Und wir vergessen, in Erinnerung zu rufen, wie sehr, wie außerordentlich Migration dieses Land auch im Positiven geprägt hat. Und zwar nicht seit 10 Jahren, nicht seit 15, sondern seit 70 Jahren. Ja, wir haben jetzt gerade letztes Jahr 70 Jahre Anwerbeabkommen mit Italien gefeiert. Ja, 70 Jahre. Und seitdem haben wir ein Einwanderungsphänomen in Deutschland. Nur mal eine Zahl, damit man Gefühl dafür bekommt, wie wichtig Einwanderung in Deutschland war. Deutschland ist seit 1971. Muss ich jetzt mal schnell rechnen. Das sind sehr lange Zeit, nicht wahr? 55 Jahre hat Deutschland eine negative Bevölkerungsentwicklung. Das heißt, jedes Jahr, und zwar jedes Jahr, seit 55 Jahren sterben in Deutschland mehr Menschen, als geboren werden. Wenn es da keine Zuwanderung gibt, wird das Land immer kleiner, immer kleiner. Deutschland ist aber gewachsen. Wir haben heute 84 Millionen Einwohner. Warum sind wir gewachsen? Weil es Zuwanderung gab. Also alleine diese Zahl zeigt, wie sehr Zuwanderung dieses Land, unser Deutschland, geprägt hat, auch im positiven Sinne, weil sonst wären wir nicht nur weniger, sondern wir wären schon lange veraltert, weil die demografische Entwicklung einfach eine andere gewesen wäre. Und das kann man nochmal vertiefen in dem Bereich, wie hat das den Arbeitsmarkt beeinflusst? Wie hat das andere Bereiche beeinflusst, die einfach wichtig sind für das Land durch Zuwanderung? Also das meine ich mit mehr Sachlichkeit. Und ins in Erinnerung zu rufen und auf die nackten Zahlen zu schauen, wie stark Zuwanderung in Deutschland im Positiven geprägt hat. Mehr Gelassenheit meine ich, Integration und Zusammenleben funktioniert in Deutschland. Sage ich jetzt mal ganz pauschal. Also wenn man mit den Menschen spricht, man weiß das auch aus Befragungen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die sagen, ja, ich habe Ausgrenzungserfahrungen und ich habe hier und da Probleme, aber ich bin froh, hier in diesem Land zu sein. Ich habe gute Freunde, ich habe gute Nachbarn, ich habe gute Arbeitskollegen. Also alles ist viel entspannter, viel harmonischer, als manche Debatten den Eindruck erwecken. Deswegen mehr Gelassenheit als Ergänzung zu der Sachlichkeit, die ich vorhin genannt habe. Und das Dritte ist eben diese Leidenschaft. Ich glaube, Leidenschaft, wenn es darum geht, unsere demokratische, offene Gesellschaft zu verteidigen. Weil wir werden sie nicht verteidigen können, wenn wir immer nur so aufs Grundgesetz verweisen und da verweisen wir auf dieses und jenes. Nein, ich glaube, wir brauchen mehr Emotionen. Wir müssen als Gegenpol zu diesen Emotionen, die von der populistischen, von der rechtsextremen Seite kommen, die eigentlich nur emotional sind, müssen wir eine andere emotionale Stärke auf der anderen Seite bringen, die aber eine andere Stärke ist, nämlich Stärke für Zusammenhalt, für Demokratie, für Vielfalt. Und wenn wir uns diese drei Dinge gelingen, mehr Sachlichkeit, mehr Gelassenheit und mehr Leidenschaft in diesen Fragen, denke ich, dass wir für die Zukunft gut gewappnet sind und gute Gründe haben, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Ja, also persönlich ist immer das Wichtigste, dass man mit seinem Leben zufrieden ist, ja, dass man gesund lebt, dass man in Umgebung von guten Menschen und von guten Bedingungen leben kann, von gutem Essen, von gutem Trinken. Aber davon haben wir ja genug in unserer Region. Ja. Mehr würde ich für mich gar nicht erwarten. Ich glaube, Zufriedenheit im Leben ist das Wichtigste und Gesundheit.
Und du hast schon angesprochen unsere Traditionsfrage, die Justine stellt.
Genau. Was ist dein deutsches Lieblingsgericht?
Ich habe kein klassisches Gericht, wo ich sagen würde, das ist mein Lieblingsgericht. Aber was ich in Deutschland gerne esse, ist, die Form, die Art und Weise, wie man Rotkohl vorbereitet und Kartoffelpüree. Das mag ich sehr. Das ist jetzt kein Gericht in diesem Sinne, aber das sind Bestandteile vom Gericht. Dafür bin ich immer zu haben.
Sehr lecker.
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen mit dem Schneefeeling verbunden.
Passt zum Winter, das stimmt. Ja.
Möchtest du noch vielleicht irgendwas sagen, Miguel?
Ich würde ein Wort des Dankes sagen. Nicht nur, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit euch zu reden, sondern für das, was ihr hier macht. Also es ist ein wahnsinnig gutes Projekt. Wie ihr das angeht, in welcher Form ihr das umsetzt, dass ihr so ein wichtiges Signal in diese Region gibt, Bad Kreuznach, Menschen Gesicht geben, die sich hier engagieren, die Teil der Region sind, ist so außerordentlich wichtig, weil diese Menschen gehen sonst unter. Und das trägt dazu bei, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, auch diese Normalität zu zeigen. Ja, wir sind vielfältig und wir leben eigentlich gut zusammen. Und wir wollen eben auch diese Gesichter zeigen, in all ihrer Vielfalt, in all ihrer Schönheit und all ihrer wunderbaren Beitrag, den sie leisten. Und dafür gibt ihr ja eine wunderbare Möglichkeit und dafür kann ich einfach nur vielen, vielen, vielen Dank sagen. Und alles gut.
Ja, sehr gerne und vielen Dank. Da hast du genau richtig erklärt, das, was unsere Botschaft ist. Also wir wollen die Menschen zeigen. Wir sehen das auch als wichtig. Und vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die guten Worte, lieber Miguel. Wir haben uns wirklich sehr gefreut für deine Zusage, dass du zu uns kommst. Und wie gesagt, das ist uns natürlich sehr große Ehre, dich hier gehabt zu haben. Und wir freuen uns vielleicht in einem Jahr, dich nochmal zu sehen und schauen, wie sich da die ganze Sache hier entwickelt. Vielleicht, das wäre sehr interessant auf jeden Fall. Ja.
Ja, vielen Dank.
Genau.
Muchas gracias. Das war eine weitere Folge von Integrationshelden im Rampenlicht, einem Projekt von Aktiv e.V. Wenn dich diese Geschichte bewegt hat, teile sie gerne mit anderen Menschen. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Jede erzählte Geschichte steht für Vielfalt und gelebten Zusammenhalt. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald.